Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
Hallo und herzlich willkommen, der Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Der meldet sich mit einer neuen Episode und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das seit vergangenem Jahr wirklich omnipräsent, also sozusagen in aller Munde ist, nämlich das Thema KI, künstliche Intelligenz. Denn spätestens seit der Veröffentlichung des KI-Tools ChatGPT sind ja die Potenziale der künstlichen Intelligenz ein überaus relevantes Thema. Hier im Allergie-Podcast betrachten wir natürlich das Thema KI aus der Perspektive der Allergologie. Denn auch in der Medizin stellt sich immer mehr die Frage, wie können Ärztinnen und Ärzte diese Technologie nutzen? Eine Frage ist aber auch, wo lauern Fallstricke und vielleicht sogar Gefahren? Oder wie werden sich die KI-Tools mittel- und langfristig entwickeln? Und über all diese Fragen möchte ich mit unserem heutigen Gast, Dr. Sonja Mattes, sprechen. Sie ist Assistenzärztin für Dermatologie an der Technischen Universität München. Herzlich willkommen, Frau Mattes.
Hallo und auch vielen Dank von meiner Seite, dass ich heute mit dabei sein darf. Sie haben mich netterweise gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Sonja Mattes. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das heutige Thema, das für mich natürlich ein sehr, 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 sehr relevantes ist, wo es unglaublich viel noch zu diskutieren gibt.
Genau, es ist ja auch noch relativ frisch. Aber lassen Sie uns sofort einsteigen, Frau Mattes. Was war denn Ihr allererster Berührungspunkt mit künstlicher Intelligenz? Der muss gar nichts mit Ihrem Beruf zu tun haben. Wann haben Sie zum ersten Mal gesagt, da hatte ich doch jetzt was mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Ja, da muss man wahrscheinlich bei mir jetzt noch gar nicht so weit gucken. Ich bin 1994 geboren. Ich zähle womöglich zu den Digital Natives. Dementsprechend wird mein erster Kontaktpunkt mit KI in einem relevanten Ausmaß da gewesen sein, als ich mein erstes Smartphone bekommen habe. Und das war ungefähr mit 16. Also das heißt, der Moment, wo man einfach die grenzenlosen Möglichkeiten des Internets in seiner Hand hält und einfach auf ein Knöpfchen drückt und es passiert so vieles, was man noch nicht mal ansatzweise erahnt an der Oberfläche, das würde ich sagen, war mein erster Kontaktpunkt mit KI. Ich glaube, damals habe ich das in dieser Art und Weise gar nicht so wahrgenommen. Vor allem hat sich, glaube ich, mein Blickwinkel seither auch sehr geändert, weder zum Positiven noch zum Negativen, aber es sind einfach sehr viele Perspektiven dazu gekommen. Und ja, ich würde sagen, dass KI heutzutage, wenn man jetzt auch nicht mal tief drüber nachdenkt, einfach ein selbstverständlicher Teil der Lebenswelt ist. Also für jeden und jede, die sich zum Beispiel eben ein Smartphone zugelegt hat. Das ist für die meisten selbstverständlich. Es ist auch schon für viele Banken, für viele anderen Interaktionspartner im täglichen Leben auch normal, dass man ein Smartphone hat, also / zum Beispiel Online-Banking, wie gerade gesagt. Das macht es einfach wahrscheinlich schon sehr schwer zu sagen, wo man gerade aktuell mit KI noch in Kontakt kommt. Wahrscheinlich überblicke ich es gerade selbst auch nicht, aber ich würde mal sagen, das ist mein erster und auch noch mein andauernder Berührungspunkt mit KI.
Wann hatten Sie, ich meine mit 16 natürlich nicht, wann hatten Sie bei KI auch Anknüpfungspunkte zur Allergologie im Sinn? Wann war das so in etwa?
Das dürfte ungefähr jetzt 2,5 bis 3 Jahre her sein. Da hatten wir bei uns an der TUM einen Chatbot entwickelt, der sich mit allergologischen Fragestellungen tatsächlich auseinandersetzt bei Bienengiftallergie. Und zwar war es da so, dass man zum Arztbrief schreiben etwas entwickelt hat, eben diesen Chatbot, der automatisiert von Patienten Daten abfragt, die wir dann einbauen können in Arztbriefe. Das war, glaube ich, der expliziteste Kontakt mit KI im Zusammenhang mit Allergologie. Das hat sich dann aber auch fortgesetzt mit Netzwerkanalysen, die ein Kollege von mir gemacht hat, der Herr Kaczmarczyk, und es noch macht. Und mit so vielen anderen Themen, die zum Beispiel Herr Säurig macht oder die auch zum Beispiel in Hannover gemacht werden. Also schlicht und ergreifend sehr viel ist die Antwort auf die Frage, hat sich da im Nachgang sehr schnell ergeben. Aber das wird der erste Kontaktpunkt mit der Allergologie gewesen sein wahrscheinlich.
Da wird sich ja auch noch ganz viel entwickeln. Nun aber bei der künstlichen Intelligenz denkt man heutzutage ja ganz schnell an ChatGPT. Aber das ist natürlich nicht das einzige KI-Tool. Welche Tools nutzen Sie denn aktuell schon in Ihrer ärztlichen Praxis, in Ihrem ärztlichen Alltag?
Ich würde Ihnen gerne antworten, sehr viele. Aber leider Gottes ist da die deutsche Krankenhauslandschaft, glaube ich, noch nicht so weit. Tatsächlich nutzen wir es womöglich tatsächlich am ehesten noch tatsächlich bei Research, also im Sinne von, wenn ich Paper suche als Background-Information für mich oder wenn ich auch was schreibe. Also ich würde mal sagen, da ist die KI-Technologie am fortgeschrittensten tatsächlich. Leider, weil ich glaube, Möglichkeiten hätten wir eigentlich sehr viele.
Möglichkeiten gibt es viele, aber irgendwie steht sie auch noch am Anfang. Gibt es denn in der Allergologie bereits spezielle Anwendungsfälle von KI? Ich denke zum Beispiel an Anamnese oder Diagnostik von Allergien.
Ja, es gibt ja tatsächlich zahlreiche Apps, die schon damit arbeiten. Also wenn man zum Beispiel jetzt an Pollenfluginformationssysteme denkt oder aber eben tatsächlich, wie gerade schon gesagt, auch die Forschung. Also da zitiere ich, also beziehungsweise möchte ich mal darauf hinweisen, zum Beispiel der Herr Treidel, also ein Kollege eben aus Hannover oder eben auch der Herr Kaczmarczyk, wie vorhin gesagt, die da schon zum Beispiel zu IgE beziehungsweise zu solchen, ja, zu Sensibilisierungsprofilen sich auseinandergesetzt haben. Und das ist auch was, was, glaube ich, aktuell recht hoch im Kurs steht, dass man da, ich sag mal, große Mengen von Informationen zum Beispiel eben auch in so einer Panel-Diagnostik oder was auch immer guckt, dass man da große Mengen an Daten einfach zusammenträgt über einzelne Patienten, also dass man die individualisierte Patientendiagnostik vorantreibt. Das betrachte ich persönlich auch mit sehr viel Spannung, weil das natürlich auch was ist, was viel für die Patienten tun könnte und was uns auch auf der anderen Seite sehr viel Input für die Forschung geben könnte.
Und welche Herausforderungen oder auch welche Risiken sehen Sie bei der Integration von KI in der allergologischen Praxis? Und wenn Sie denn Risiken sehen würden, wie kann man diesen Risiken begegnen?
An Risiken, da kommt es wahrscheinlich auch ganz drauf an, auf welchen speziellen Teilbereich der Allergologie man guckt. Also es gibt sehr vieles, was man darauf antworten kann. Und ich würde es jetzt mal so machen, die prominentesten Themen würde ich jetzt vielleicht mal aufgreifen, auch so ein bisschen aus der Fachdiskussion. Also es gab jetzt letztens tatsächlich im JATSI in Practice eine Veröffentlichung dazu, welche, naja, ich sag mal, ethisch relevanten Punkte es in der Allergie geben könnte. Auch nochmal, das war jetzt erst diesen Monat. Und da wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass gerade in der klinischen Routineversorgung die vier Prinzipien nach Béchon und Childress, also zum Beispiel Autonomie oder auch Gerechtigkeit, dass das Aspekte sind, die in der Allergologie in der täglichen Praxis auch eine große Bedeutung haben beim Shared Decision Making. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Wo es auch viel bedeutsam hat, ist, dass man, also jetzt in der klinischen Routine zum Beispiel bei der Versorgung pädiatrischer Patienten oder gerade in Hochrisikobereichen wie der Provokation von seltenen Allergenen teilweise, dass man da einfach Schaden-Nutzen für Patientinnen im Blick hat und auch natürlich jetzt hinzugekommen, was leider und zum Glück in Gänsefüßchen auch für die Forschung jetzt immer wichtiger wird, zum Beispiel sowas wie ein Artificial Intelligence Act, dass man sagt, ja gut, jetzt hat sogar der Gesetzgeber bzw. die EU-Ebene sich dazu positioniert und jetzt sind es Dinge, auf die man in der Forschung tatsächlich auch reagieren muss, wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeitet. War natürlich auch schon davor so, zum Beispiel, wenn man eine Studie auflegt, die durch die Ethik bringen will und so weiter. Also es gibt einfach unendlich viele Ebenen, die mit der Ethik sehr eng verwoben sind, speziell auch mit der KI-Ethik. Und das zieht sich von der klinischen Praxis bis zur abstraktesten Forschung. Also wie gesagt, ich bemühte mich jetzt gerade ein bisschen zu skizzieren. Also es gibt vieles, was man da andiskutieren kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste als Leitgedanke bei diesen Dingen ist schlicht und ergreifend immer, dass wir uns optimal um unsere Patienten kümmern.
Sie haben es gerade schon erwähnt, der Gesetzgeber hat da jetzt so ein bisschen eingegriffen. Gibt es vielleicht auch Bedenken Ihrerseits oder in Ihrem Fachbereich hinsichtlich Datenschutzaspekten oder Ethik im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI in der Allergologie?
Aber ganz bestimmt. Und was Sie sicherlich auch sozusagen jetzt vielleicht auch gerade im Hinterkopf schon haben, bei Datenschutz, bei Allergie. Was wir natürlich machen, sind sehr differenzierte Anamnesen. Also das heißt, spätestens wenn wir sowas in den Chatbot reinhauen, kriegen wir das Problem, dass wir irgendwo schon mal bei einer Identifizierbarkeit von einem Patienten auch sind. Und das ist vielleicht ein Problem. Also in ChatGPT unkritisch seine gesamte Anamnese einzugeben, kann man machen. Aber das ist dann sicherlich auch was, das jetzt, wenn ich es durch den Datenschutz kriegen wollen würde, vielleicht ein Problem gibt, weil es einfach bei einer Nicht-EU- naja, Firma letztlich liegt, die dann mit den Daten auch theoretisch machen könnten, was sie wollen. Und das ist dann eine Frage, wollen wir, dass CEOs über unsere Daten befinden, über unsere sensiblen Gesundheitsdaten oder nicht? Also das heißt, da ist man, glaube ich, schon sehr in der Verantwortung, extrem stark auf den Datenschutz zu achten. Und auch wenn wir selbst was entwickeln mit künstlicher Intelligenz, müssen jetzt nicht immer nur Chatbots sein, aber prinzipiell ist es einfach auch wichtig, was integrieren wir an Daten in die Struktur von Modellen, was ist danach draus zu ziehen, was können wir Open Source machen, was geht nicht Open Source und auch wie viel verstehen wir überhaupt die AI. Das sind Dinge, das ist für den Datenschutz relevant, aber auch natürlich für die Information für den Patient. Und ganz wichtig, bei jeder Form von Datenschutz ist auch immer der Informed Consent, also dass nicht nur wir verstehen, was mit den Daten vom Patient passiert, sondern dass es auch der Patient versteht. Und das ist, glaube ich, noch ein ganzes kleines Schüppchen mehr Arbeit auch in der Erklärung gegenüber dem Patienten im Anamnesegespräch zum Beispiel oder auch bei der Einladung zu einem Forschungsvorhaben. Das sind so Dinge, die sind vielleicht klingen wie Details, aber sind halt schon tatsächlich sehr wichtig.
Sie haben gerade schon von Patienten gesprochen. Glauben Sie denn, dass KI die persönliche Interaktion zwischen Arzt und Patient in der allergologischen Versorgung beeinflussen wird? Und wenn ja, inwiefern?
Auch eine sehr spannende Frage. Auf jeden Fall muss man da ein Schlagwort sagen und das ist Clinical Decision Support System. Ich glaube, das ist der Weg, den viele jetzt aktuell für AI, vor allem die Large Language Models, sehen, dass man einfach dazu übergeht, dass man zum Beispiel Informationen systematisch aus so einem Unterstützungssystem zieht, dass man sagt, man guckt sich zusammen mit einem Patienten einfach nochmal an, dass sie zum Beispiel unter Supervision Chatbot nutzen, was auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass wir zusammen mit AI-Applikationen einfach auch in der Allergologie noch besser werden. Und dass wir vielleicht auch, ich sag mal, so ein Stück weit dieses sich auftunende, ich glaube, das kennt jeder aus der Versorgung, Versorgungsproblem, dass es einfach eine wahnsinnige Nachfrage nach allergologischer Diagnostik zum Beispiel gibt und auch Beratung und dass dem aktuell einfach zu wenig spezialisierte Zentren gegenüberstehen. Das sind Dinge, da bietet AI uns riesige Chancen und das darf man, denke ich, auch annehmen, dass es uns da viel bringt und dass es notwendig werden wird für jeden, vielleicht für jeden, wahrscheinlich für jeden allergologisch tätigen Menschen, dass er sich zumindest grundständig mit AI auch so weit auskennt, dass er es verantwortungsbewusst nutzen kann.
Ich glaube, Sie als Ärztin, genauso wie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie haben alle schon erlebt, dass Patientinnen und Patienten zu Ihnen gekommen sind und sagen, Frau Doktor, ich habe da bei Google mal gelesen, ich habe das und das und das. Ist es denn auch schon vorgekommen, dass Patientinnen und Patienten zu Ihnen gekommen sind mit einer Chat-GPT-Diagnose und haben gesagt, hier, ich weiß schon, was ich habe, gucken Sie mal, wie Sie es in den Griff kriegen, jetzt sehr salopp formuliert.
Das ist tatsächlich, also mit ChatGPT noch nicht explizit vorgekommen, wobei angesichts der Tatsache, dass, also das sind jetzt Daten von OpenAI, ne, und von Statista, also mit Gänsefüßchen bitte zu betrachten, aber 17,4% aller Menschen in Deutschland, zumindest arbeitende Bevölkerung, nutzt ChatGPT angeblich täglich. Wie gesagt, möge man bitte mit Vorsicht genießen, diese Zahl. Aber wenn das so wäre, und ich meine, daraus kann man ja zumindest mal die Tendenz ableiten, dass es schon viel genutzt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich schon Patienten hatte, die das gemacht haben. Und sie es nicht nur zum Schreiben ihrer E-Mails an die Klinik genutzt haben. Das ist tatsächlich denkbar und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Tendenz, weil ChatGPT speziell, das klingt ja sehr menschlich, das ist ja einer der größten Vorteile sozusagen aus Sicht der Nutzerin, die das hat, wird ja auch als sehr empathisch wahrgenommen, gab es auch Studien dazu. Das sind so Sachen, die machen es unglaublich wahrscheinlich, dass es eigentlich auch jetzt schon einen Teil der klinischen Arbeit uns zumindest unterstützt, ohne dass wir es wissen, ganz sicher. Und ja, prinzipiell, ich meine, was man natürlich noch von früher in Gänsefüßchen kennt, ist auch so einfach Dr. Google. Also 50% der europäischen Bevölkerung nutzt das Internet, um sich Gesundheitsinformationen zu suchen. Da ist die Allergologie sicher kein Ausnahmefall. Und da ist natürlich auch nochmal ein spezieller Punkt der, wie wir in der Allergologie uns sozusagen nach außen hin als Profession, als Fachdisziplin positionieren, auch durch die Informationen, die wir fachlicherseits herausgeben. Sehr viel von den Informationen, die wir jetzt nutzen, auch wenn wir sagen, wir informieren uns zu einem Krankheitsbild selbst, sind Paper. Die sind nicht unbedingt Open Access. Patienten haben nicht unbedingt das grundständige Gesundheitsverständnis, um die auch aufschlüsseln zu können, die Informationen. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen selber schuld, dass Patienten auf sowas wie ein Chatbot zurückgreifen, um sich das verständlich erklären zu lassen, weil ich meine, woher soll man es wissen? Das ist im Prinzip die Aufgabe des Arztes, der Ärztin, der Gesundheitsexperte, Expertin zu sein. Und leider, muss man mal sagen, kann das ChatGPT auch ziemlich gut erklären. Und ich glaube, die Informationen, auf die es zurückgreift, sind nochmal ein ganz anderes Thema. Sicherlich nicht immer alles mit Sahnehäubchen und Kirsche, aber auf jeden Fall von der Tendenz her gut verständlich präsentiert. Und das ist, glaube ich, was Leute schon sehr mögen. Also denke ich doch, das ist was, was uns in der Klinik wahrscheinlich mehr begegnet, als wir ahnen. Und was uns auch noch mehr begegnen wird.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben noch keinen Patienten gehabt, der mit so einer fertigen Diagnose zu Ihnen kam, von künstlicher Intelligenz, ja, kreierte Diagnose. Glauben Sie denn, wenn einer zu Ihnen kommt, dass sich das auf die Kommunikation auswirkt, dass Sie da anders kommunizieren, als wenn der Patient jetzt zu Ihnen kommt und sagt, Frau Doktor, ich habe das und das und das, was kann es denn sein?
Also tatsächlich, meine persönliche Meinung muss man jetzt mit einem Grain of Salt nehmen, denn das kann ich aktuell nicht unterfüttern, weil es dazu wenige Daten gibt. Ja, würde ich schon denken, und zwar einfach aus dem Grund, dass es wie jede Form, und da haben wir wieder das Stichwort von zuvor, das Shared Decision Making, das lebt davon, dass der Patient oder die Patientin adäquat informiert ist und mit in dem Entscheidungsprozess als Partner auf Augenhöhe mit argumentieren kann. Und im Endeffekt, wenn das kann ja, und das ist ja auch der Grund, warum sich Leute diese Informationen suchen, trägt einfach zum Validierungsprozess bei, weil es ist schon auch so, dass da durchaus durch die Patientin auch Sachen herausgearbeitet werden können. Gerade wenn es seltene Erkrankungen sind, die vielleicht auch eine Relevanz haben, dass sie es mitbringen, auf jeden Fall. Nur die Frage ist, finden Sie diese Information in ChatGPT? Das ist wiederum ein ganz anderes Thema und das muss man leider tatsächlich aktuell noch bezweifeln, weil wie gesagt, das ist die sogenannte Data Provenance, da ist einfach nicht der Zugang zu den Daten da. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass die Patientin ein bisschen mehr selbstbewusst auf die Ärztin zugehen, aber dass sie vielleicht auch einfach mehr von der Kommunikation profitieren, weil wir wissen, dass die Patienten weniger als 30% der Informationen behalten, die wir ihnen geben. Und das hängt natürlich auch vom Grad der Vorinformiertheit ab. Also das heißt, wenn der höher ist, haben wir da eine bessere Chance, dass das, was wir besprechen und vermitteln wollen, bei einem guten Vertrauensverhältnis, das muss man natürlich auch dazu sagen, dass da einfach auch mehr rumkommt. Also das heißt, vielleicht wird auch die Compliance besser. Es bietet auf jeden Fall Chancen, definitiv.
Die Patienten, sagten Sie gerade, werden selbstbewusster auftreten, vielleicht auch zu selbstbewusst? Sehen Sie da eine Gefahr?
Das ist insofern möglich, wenn man es natürlich so betrachtet. Also ich meine, zu selbstbewusst würde meistens auch bedeuten, dass da schon noch eine gewisse Unsicherheit da ist, dass man vielleicht auch als Patient aggressiver auftritt, als man möchte oder muss. Und ich denke, wozu es halt sehr beitragen könnte, wenn man zum Beispiel auch offen thematisiert, dass man solche Tools nutzt, dass man einfach gemeinsam hergehen kann und dann erstmal die Informationen, die da rauskamen, zusammen validiert. Das setzt natürlich auch bei den Patientinnen voraus, dass sie das Vertrauen und das Zutrauen in die fachliche Kompetenz der Behandlerinnen haben. Und da muss man sagen, das ist natürlich auch sehr was Variables, was sehr Individuelles. Möglicherweise hilft es dann aber auch, wenn die Klinikerseite da dementsprechend auch geschult wird. Also das gehört dann vielleicht einfach zur Zukunft des Shared Decision Making, das gehört vielleicht einfach zum Behandlungsalltag, dass man damit umgeht, dass Leute Informationen haben, deren Wahrheitsgehalt man vielleicht erstmal klären muss. Und ich glaube, das kennen viele auch, dass Leute dann persistieren, gerade wenn sie Erkrankungen haben, ich sage jetzt mal, die jetzt vielleicht einen tendenziellen, für manche Leute zu großen psychosomatischen Einschlag haben, dass sie dann da ungern drüber diskutieren wollen, auch mit den Patienten. Aber vielleicht hilft es auch, dass man sich einfach gegenseitig ernst nimmt, weil man vielleicht irgendwann auch an dem Punkt ist, wo die Informationen, die man online bekommt, einfach gut und valide sind. Und dann glaube ich, macht es Spaß.
Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen würden, welche Rolle kann die KI in der Medizin, insbesondere in der Allergologie, mittel- und langfristig denn überhaupt einnehmen?
Da werde ich wahrscheinlich leider Gottes nur eine insuffiziente Antwort geben können, weil ich glaube, das überblickt kein Mensch auf Erden gerade völlig. Ich denke, es besteht zumindest eine gute Chance, sie verantwortungsvoll in die klinische Routine zu integrieren. Da arbeite ich persönlich gerade drauf hin. Und dass man vielleicht auch dafür sorgt, dass die Menschen sich nicht ersetzt fühlen durch KI. Das ist tatsächlich auch ein Ansatz von Ethical AI, dass man sagt, das ist zur Supplementation da, nicht zum Ersetzen des Menschen. Und vor allem nicht zum Schaden auch der Klinikerinnen, weil das ist nicht der Sinn. Also ich glaube, wenn man anfängt, Artificial Intelligence einfach gut zu integrieren, dann kann das benefizitär sein für alle Beteiligte. Das wäre mein großer Wunsch. Das heißt, egal wohin es sich bewegt, ob es jetzt dazu führt, dass wir quasi irgendwann completely remote die Patienten behandeln, die schon vorinformiert sind, die noch adäquat nachinformiert werden, wo wir auch einsehen können, welche Fragen sie vorab gestellt haben, vielleicht, dass wir uns auch gezielt vorbereiten können auf die Anliegen der Patienten. Das bietet viele Chancen, dass man einfach ein bisschen bedarfs- und bedürfnisorientierter arbeitet. Aber ich glaube, wohin wir uns damit bewegen, das ist was, das werden uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zeigen.
Aber in jedem Fall höre ich aus Ihrer Antwort raus, verantwortungsbewusster Umgang damit. Egal, in welche Richtung es geht, Hauptsache verantwortungsbewusst.
Ja, auf jeden Fall. Das darf nicht blind und ungesteuert sein. Das würde, glaube ich, nicht unbedingt zum Besten beitragen. Also man muss sehr groß unterscheiden, die Medizin, auch wenn es große Tendenzen gibt, dass man sehr wirtschaftlich denkt bei uns in der Medizin, das darf nicht das Leitziel sein, sondern wir haben einfach auch immer noch ein ethisches Rückgrat und das findet sich unter anderem in dem, was wir auch schwören, wenn wir zumindest in Deutschland unseren Abschluss machen, es noch können, also im Hippokratischen Eid, Genfer Gelöbnis, oder aber auch, wenn es jetzt um Forschung geht, in der Deklaration von Helsinki. Also es gibt ein sehr großes, differenziertes, ethisches Gerüst, an dem sich medizinisches Handeln orientiert, was uns auch als Profession wirklich von anderen Berufen unterscheidet. Und dessen sich gewahr zu sein, das, glaube ich, wäre ratsam. Also sonst verliert man auch einfach als sogenannter Stand so ein bisschen seine Legitimation und auch seine Glaubwürdigkeit. Und das wäre sehr schädlich, weil ich glaube, dann geht einer Gesellschaft sehr viel verloren.
Frau Mattes, Sie sind ja ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen tätig, unter anderem auch im Koordinierungsteam der Young Essex Experts, eine Plattform für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachbereich Forschung in der Medizin. Wie diskutieren Sie denn dort das Thema künstliche Intelligenz?
Dazu muss man sagen, also die Young Essex Experts sind ein junges Netzwerk, ganz genau wie Sie sagen, und genau, das ist sehr jung und lebt davon, dass man einfach jungen, motivierenden Forschenden und halt auch tatsächlich allen anderen Interessenten, wir sind da sehr inklusiv, die Möglichkeit bietet, dass man Forschungsethik kennenlernt mit einem klinischen Forschungsbezug. Und das ist unter der Dachorganisation des Arbeitskreises Deutscher Ethikkommission, der ACEC, organisiert. Und da diskutiert man es dementsprechend so ein bisschen angelehnt an die ACEC logischerweise auch. Aber was der Kerninhalt dessen ist, ist, dass Forschung so geschehen muss, dass sowohl die Forschenden als auch die Patienten dabei geschützt sind. Also es geht darum, zum Benefit beider Parteien, und auch ein Forscher oder eine Forscherin soll nichts verantworten müssen, was ethisch nicht legitimierbar ist. Also das heißt, dahin geht auch immer die Beratung in der Ethikkommission, dass man sagt, Leute, schaut euch an, es ist ein sinnvolles Projekt. Ist es was, was ihr verantworten könnt für euch selbst, vor den Patienten, und ist es zum Nutzen der Patienten? Das sind die Leitgedanken, die dabei sehr, sehr wichtig sind. Und das ist quasi das forschungsethische Einmaleins. Und ja, da kann ich auf sehr viele Stellungnahmen des ACEC hinweisen. Glücklicherweise gibt es dazu sehr viel Literatur, muss man natürlich jetzt nicht im Einzelnen durchforsten, aber wer da interessiert ist, der ist herzlich eingeladen, sich den Young Ethics Experts sehr anzuschließen. Das ist über die ACEC-Seite zu finden, und da kann man sich gerne registrieren für unser Netzwerk und ist dann ein bisschen an diese aktuellen Informationen angebunden.
Jetzt haben Sie gesagt, es wird viel diskutiert und auch unterschiedlich diskutiert. Gibt es aber denn auch schon ethische Handlungsempfehlungen für den Einsatz dieser Technologien in der medizinischen Forschung?
Die gibt es. Man muss dazu allerdings hinweisen, dass es divers und international wirklich sehr heterogen. Es ist auch fachbereichsbezogen sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel für die Onkologie das Ganze. Da gibt es zum Beispiel solche Handlungsempfehlungen. Es gibt auch grundsätzlich für KI in der Medizin Handlungsempfehlungen. Das sind so Handreichungen, allerdings an vielen kleinen Orten. Es gibt von zahlreichen Initiativen Handreichungen. Es gibt aber nicht das eine rechtlich bindende große Dokument, das es so und so für uns fixieren würde. Es ist einfach sehr divers, und ich glaube, in 5 Jahren wird sich das vielleicht ein bisschen kondensieren, wenn dann alle Großen mal ihr Wort dazu gesprochen haben, und dann wird sehr interessant. Also was ich jedem Menschen zumindest in der Forschung mit an die Hand geben wollen würde, ist tatsächlich der Artificial Intelligence Act, weil da steht einfach, und das ist halt schon auch tatsächlich sehr schnell erreicht für die sogenannte Hochrisiko-KI, da gibt es konkrete Regeln, und da muss man sich leider dran halten oder zum Glück, je nachdem. Genau, das ist sehr wichtig. Ansonsten Handreichungen gucken, also es ist fachbereichsbezogen auch tatsächlich so, es gibt so kleine Nuancen, die auch da sich durchaus relevant unterscheiden können.
Also es gibt schon Handlungsempfehlungen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Gibt es denn auch schon Handlungsempfehlungen, die Auswirkungen haben auf die ärztliche Praxis?
Das ist in gewisser Weise sowieso der Fall. Also ich meine, auch bevor man AI hatte, gab es den Datenschutz. Das ist, glaube ich, das, was die meisten tatsächlich im Klinikalltag am meisten spüren. Und wie gesagt, als Forscherin und Forscher, wenn man aktuell Projekte auflegt, ist man noch an der Forefront. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, leistet man noch Pionierarbeit. Und das ist vielleicht auch ein Aufruf, das zu machen, damit wir da schnell schöne Konzepte entwickeln können.
Also man könnte zusammenfassen zum Schluss unseres Podcasts, es gibt viel zu tun und es wird sich noch viel tun, richtig?
Absolut. Ich hoffe auch, dass sie noch viel tut, weil ich glaube, da liegt die Magie sozusagen auch wirklich im Detail. Und dies hoffe ich, dass wir da so auch gemeinschaftlich noch sehr viel für die Allergologie tun können, weil das ist einfach, das hat so viel spannende Möglichkeiten. Es ist auch tatsächlich noch sehr vieles nicht bekannt. Also es bietet sich auch noch wirklich ein reicher Schatz, den man da finden kann. Und vielleicht ist gerade die AI das, was uns dabei helfen kann, womit wir wieder beim Stichwort wären. AI nicht ohne Mensch, sondern das geht halt wirklich nur zusammen.
Und Sie brennen dafür, verstehe ich
absolut.
Richtig? Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort. Das war der Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte, Episode 27 heute mit unserer Expertin Dr. Sonja Mattes und dem Thema KI und Allergologie. Herzlichen Dank, Frau Mattes. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und wenn wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal miteinander sprechen, haben wir schon wieder ganz, ganz andere Themen, die aber auch die KI betreffen. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, sage danke, dass Sie dabei waren, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Dieter Haag.
Jawohl, dann auch von meiner Seite, gell? Und vielen Dank.
Der Allergie-Podcast, powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.